dass man Tausende, wenn nicht Millionen von Sardinen, die da als Schwarm vor uns geschwommen sind. Und wir sind da drauf zugeschwommen. Und das war so verrückt. Auf einmal hat sich dieser Schwarm geöffnet. Wir sind da reingeschlüpft als Taucher. Der Schwarm hat sich um uns drum wieder geschlossen. Und auf einmal war es einfach dunkel um uns herum. Generell auch die Lebenserwartung nicht sonderlich hoch ist, die halt einfach alle barfuß im Dschungel unterwegs sind. Und dementsprechend ist dann wirklich so ein Risiko, dass man irgendwie in eine Schlange steigt, einen Skorpion, was auch immer. Und von jetzt auf gleich habe ich so gigantische Kopfschmerzen bekommen und bin müde geworden, so wie wenn ich tagelang nicht geschlafen hätte. Und dann hat mich wirklich diese Höhenkrankheit oder einfach dieser Höhenunterschied so mitgenommen. Wirklich, wenn man in diesen Terrassenanlagen steht und wenn man weiß, das ist 800 nach Christus aufgebaut worden, war dann Jahrhunderte hinweg im Endeffekt vom Dschungel überwuchert, für die Menschheit gar nicht bewusst, dass es das gibt und ist jetzt im Endeffekt erst seit 50 Jahren oder so wieder bekannt. Und selbst steht man da mittendrin und hat die Möglichkeit, das zu sehen und das erleben zu können. Das war wirklich ein ganz, ganz einmaliger Moment.
Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Du hörst den Podcast seit Ewigkeiten und heute bist du da, um andere zu inspirieren mit deiner Geschichte. Du und Thomas, ihr habt einiges erlebt. Vor einer Weile ist das schon her. Ihr seid in Südamerika unterwegs gewesen und ich freue mich, mit dir über dein Sabbatical und seinen Urlaub zu sprechen und wie ihr das alles gelöst habt und natürlich, was ihr alles erlebt habt. Ihr wart in unglaublich vielen verschiedenen Regionen. Südamerika ist ja auch einfach ein ganzer Kontinent, das ist ja riesig und ich freue mich, mit dir darüber heute zu sprechen. Wie geht's dir?
Super, ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich muss gestehen, es fühlt sich wirklich so ein bisschen surreal an, heute als Gast in deinem Podcast zu sein und nicht als Zuhörer. Wie du ja anfangs schon gesagt hast, ich höre den Podcast wirklich schon sehr lange an und habe mich auch bei einigen Reisen auch wirklich schon inspirieren lassen von dir und von den anderen Gästen. Dementsprechend super cool, wirklich selbst hier heute noch von meiner Reise erzählen zu dürfen. Ja, mir geht's gut. Ich hatte schöne Weihnachtsfeiertage. Also für alle, die das anhören, heute sind wir Ende des Jahres 2025. Dementsprechend schön gewesen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber auch eben nochmal zu unserer Reise wirklich Revue passieren zu können. Und ja, heute hoffentlich eine coole Folge mit dir aufzunehmen.
Ja, sehr schön. Du hast am Anfang schon gesagt, also im Vorgespräch, du hast Tagebuch geführt. Und das finde ich immer so faszinierend. Bei unseren Gruppenreisen sind es tatsächlich meistens auch die Frauen, die Tagebuch führen. Und das hilft so sehr, das einmal so durchzugehen, durchzulesen. Und dann kommen ja die Emotionen, die man beim Schreiben gefühlt hat, ja einfach sofort wieder zurück. Also die beste Art und Weise, eine Reise Revue passieren zu lassen. Und dadurch, dass es jetzt so schön frisch ist, können wir direkt eintauchen. Nehmen wir uns mal mit in dem Moment, also ihr seid nach Südamerika gereist, ihr seid nach Bogota geflogen, das war euer erster Flug. Relativ vieles ungeplant gemacht, es war Teil deines Sabbaticals, für Thomas war es Resturlaub. Warum habt ihr euch für Südamerika entschieden, für die Destination? Wir sprechen noch über die Galapagos-Inseln, wir sprechen über Argentinien, Chile, also Patagonien. Wieso sind es diese Orte geworden? Was hat euch so gereizt?
Ja, wenn ich vielleicht einmal ganz kurz ein kleines bisschen ausholen darf. Für mich war das wirklich schon lange so ein Traum gewesen, auch während der Arbeitszeit, während des Berufslebens einfach mal noch fast eine kleine Break irgendwie einzulegen und wirklich noch mal bewusst Zeit für ein Sabbatical zu nehmen. Zum Glück ging es meinem Freund Thomas genauso und er hatte im Endeffekt den gleichen Wunsch, auch einfach zu sagen, noch mal raus aus dem Alltag, einfach irgendwie noch mal länger als den klassischen 2-3 Wochen Urlaub etwas erleben zu wollen. Und so hatten wir uns eben entschieden, dass wir ein 2-monatiges Sabbatical machen möchten. Und wie du schon sagst, Sebastian, Südamerika wurde am Ende unser Ziel. Wir hatten für uns so ein bisschen überlegt, wie erstellen wir am besten an mit der Zeit, wo soll es hingehen für uns. Und wir hatten ja gerade so zu Studienzeiten und so weiter relativ viele Länder in Südostasien schon bereist, weswegen wir für uns so die Region ein bisschen für Sabbatical ausgeschlossen hatten und eher gesagt hatten, wir möchten gerne wohin, wo wir noch nicht viel kennen, wo wir noch nicht viel gesehen hatten. Und da war Südamerika so ein relativ unentdeckter Kontinent für uns. ich war selbst beruflich mal eine Zeit lang, so 2,5 Monate in Brasilien und hatte da ein bisschen was gesehen. Aber ansonsten waren wirklich alle Länder im Endeffekt grüne Wiese für uns und wir hatten noch nichts gesehen. Und so kam dann für uns die Entscheidung, relativ schnell Südamerika soll es werden. Das ist so der Kontinent, den wir wirklich 2 Monate lang gezielt entdecken wollten. Und ja, wie du aber auch schon erwähnt hast, wir wollten jetzt nicht so den komplett getakteten Journey irgendwie durcharbeiten und nur von einer Station zur nächsten rennen, sondern wir wollten uns wirklich gezielt die Zeit nehmen, uns ein bisschen treiben lassen zu können, zu sehen, wo fühlt sich's gerade gut an, wo möchte ich mehr Zeit verbringen, wo möchte ich vielleicht auch eher wieder weg, irgendwie welche anderen Orte möchte ich noch entdecken. Und deswegen hatten wir uns ein bisschen als Ziel gesetzt, nicht zu geplant an das Ganze ranzugehen, hatten uns aber trotzdem ein bisschen überlegt, so, was würden wir für uns gerne mitnehmen aus dem Sabbatical? Was sind so unsere Wünsche, unsere Wunschziele? Und um einfach darum so ein bisschen eine Route dann bauen zu können. Und ja, für uns war es dann relativ schnell klar, dass es nicht unbedingt die großen Städte, die großen Metropolen werden sollten, wo wir so die meiste Zeit verbringen wollten, sondern wir sind doch beide eher outdoor-affin, verbringen gerne Zeit in der Natur. Und deswegen war so eine non-negotiable Destination für uns die Galapagos-Inseln, wo wir unbedingt hin wollten. Wir sind auch beide zertifizierte Taucher und wollten dementsprechend gerade die Unterwasserwelt kennenlernen. Das war so ein Fixpunkt, den wir uns gesteckt hatten. Dann hatten wir beide den Wunsch, in Patagonien wandern zu gehen und da ja wirklich mal so den Gletscher aus nächster Nähe zu sehen. Das war dann mehr oder weniger das zweite Ziel, das wir für uns gesteckt hatten. Und als dritte Station war für uns, dass uns Kolumbien als Land irgendwie total gereizt hat. Ich kann es gar nicht so ganz sagen, was es im Speziellen war, aber wir waren einfach super, super neugierig, Kolumbien als Land zu entdecken. Und das war für uns dann so die dritte Station, wo wir gesagt haben, da würden wir gerne Zeit verbringen und vor allem eben auch die Natur im Land wirklich entdecken. Und ja, darum herum hat sich dann im Endeffekt eine Reise aufgebaut über 2 Monate. Ja.
Und da steigen wir am besten direkt ein. Also du hast jetzt Kolumbien als dritte Destination genannt. Es ist aber eure erste auf der Reise gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bogota vielleicht die günstigeren Flüge ab München hatte, weshalb ihr es gemacht habt. Und lass uns da direkt am besten einsteigen. Du hast ja gesagt, 2 Monate und diese 3 Destinationen sollten es sein. Und ihr habt natürlich auch wenig geplant. Also viele Menschen könnten in 60 Tagen viel mehr schaffen als 3 Destinationen. Aber ihr habt gesagt, okay, komm, wir fliegen erstmal hin und dann schauen wir mal, was wir da vor Ort eigentlich machen können. Und naja, und so entwickelt sich so eine Reise, wenn man halt eben spontan unterwegs ist. Was stand in Bogota bzw. in Kolumbien bei euch auf dem Ziel? Ihr habt eine bisschen längere Wanderung gemacht. War die von Anfang an geplant oder kam die spontan irgendwie auf, als ihr gesehen habt, was das Land so zu bieten hat?
Ja, eher letzteres, um ehrlich zu sein. Also wir sind in Bogota gestartet und hatten uns natürlich ein bisschen Zeit genommen, die Stadt zu erkunden, haben dann aber auch gemerkt, so, wir wollen eigentlich gerne mehr ins Landesinnere, in die Natur hinein, wirklich nicht so städtisch unterwegs sein und sind dann Richtung Karibikküste geflogen, in so ein Städtchen, Santa Marta heißt das, was ein ziemlich guter Ausgangspunkt ist für alles, was man so da an der Küste und in den Dschungelregionen machen möchte. Und auf dem Weg dahin hatten wir mit unserem Reiseführer online und so weiter über den Lost City Track gelesen. Das ist eine Wanderung zu einer Stadt, die im Endeffekt, ich glaube, man hat die erst in den 1970er Jahren oder so wiederentdeckt, ist aber im Endeffekt 800 nach Christus schon gebaut worden von so indigenen Völkern. Also wahnsinnig viel Geschichte, die da drin steckt. Und über die Tour hatten wir gelesen und wir hatten auch, ich glaube, einen Kumpel, der uns im Vorfeld auch davon erzählt hat, dass er diese Wanderung gemacht hat. Und umso mehr wir gelesen hatten, umso interessanter fanden wir es. Waren aber auch so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, ist das Richtige für uns? Schaffen wir das? Wollen wir das wirklich machen? Und für uns hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir, wenn es so um die antiken Städte geht, war lange für uns Machu Picchu auch so ein Ziel, wo wir überlegt hätten, macht das irgendwie Sinn in der Route, wenn wir in Südamerika sind, das mit einzubauen? Und zu der Zeit, als wir unterwegs waren, sind dann aber in Peru immer mehr Unruhen aufgekommen. Deswegen wir dann gemerkt haben, das wird nichts werden. Da wollen wir zu der Zeit nicht hin. Wir hatten aber irgendwie trotzdem so diesen Wunsch, eine längere Wanderung zu machen, vielleicht auch wirklich mal in den Dschungel zu gehen. Und deswegen hatten wir uns dann in Santa Marta angekommen, dann dafür entschieden, ja, das einfach mal auszuprobieren mit dem Lost City Trek. Und sind dann dort vor Ort ein bisschen geguckt, nach so, wo kann man das buchen, wie läuft das ab? Und haben dann so eine kleine Agentur gefunden in der Stadt selbst, wo wir dann einfach mal vorbeigelaufen sind an einem Nachmittag und dann im Endeffekt gleich für den übernächsten Tag dann auch die Wanderung buchen konnten. Da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass man diese Wanderung zu der verlorenen Stadt Lost City nicht auf eigene Faust unternehmen kann, sondern das sind nur geführte Wanderungen, die dorthin gehen. Das Schöne wiederum ist aber auch, dass es nur über Wanderungen geht. Also man hat da keine Bustouristen, die hingekarrt werden, sondern jeder, der das erleben möchte, muss sich im Endeffekt 2,5, 3 Tage lang durch den Dschungel quälen, um dann eben mit dem Erlebnis dann da belohnt zu werden. Und das hat es für uns dann eigentlich wirklich auch total besonders gemacht, dass es ja wirklich eine Wanderung war und alle, die das mit uns erlebt haben, genauso geschwitzt haben, genauso schmerzende Beine, schmerzende Muskeln hatten, aber ja, wir das wirklich alles so mit eigener Kraft irgendwie erreicht haben. Genau, aber dementsprechend nicht großartig im Vorfeld geplant, schon mal gehört gehabt davon und dann doch eher spontan entschieden, dass es sich doch irgendwie richtig für uns anfühlt, das zu machen, ne?
Ist natürlich ein riesengroßer Kontrast zu Machu Picchu, ne? Also all das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist Machu Picchu halt eben nicht. Ja. Aber dafür ist Machu Picchu natürlich auch ein bisschen besser, restauriert, noch da. Diese Lost City ist ja doch der Natur überlassen worden und bis heute noch der Natur überlassen. Und man muss halt eben diese 4 Tage wart ihr insgesamt unterwegs, aber ich glaube so 2,5, 3 Tage dorthin wandern und Machu Picchu kannst du ja mit dem Zug hinfahren, dich quasi hinkarren lassen und es sind natürlich deutlich mehr Menschen. Wie viele Leute waren in dieser Gruppe? Wie viele wart ihr?
Ich würde schätzen so 15 Leute und ich muss dazu sagen, also ich wandere total gerne, ich bin viel so in den deutschen, in den österreichischen Bergen unterwegs, hatte aber mal von einer 2-Tages-Wanderung davor noch nie so eine längere Wanderung gemacht. Und vor allem hatte ich noch nie eine geführte Wanderung gemacht. Und dementsprechend war ich schon relativ aufgeregt, auf was für eine Gruppe man das so trifft, so was für Leute machen damit. Sind das alles für die kompletten Ultrasportler, wo es nur auf Zeit geht? Oder ist es irgendwie, hat man da auch eher so Leute, die man irgendwie durchschleppen muss und kann vielleicht gar nicht sein eigenes Tempo gehen und so weiter? Und bei uns hat sich das dann eigentlich relativ gut zusammengesetzt. Also ja, ich glaube 15 Leute waren es ungefähr. Größtenteils Europäer, also ein paar Deutsche, Niederländer, Briten und so weiter. Was ich aber schön fand, war, dass doch auch der ein oder andere Kolumbianer mit dabei war. Wir hatten zum Beispiel einen älteren Mann in der Gruppe, der war mit Sicherheit schon über 60, dass sich das für sich so ein bisschen als sein Lebensziel gesteckt hat, dass er gerne einmal zu dieser verlorenen Stadt in seinem eigenen Land wandern möchte. Und so war das dann eigentlich eine ganz coole Kombi an Leuten. Im größten Teil schon alles fitte Leute. Ich glaube, ansonsten bucht man das auch nicht, dass man 4 Tage wandern geht oder 5 Tage, wenn man jetzt nicht so eine Grundfitness hat. Es hat sich dann aber auch wirklich gut ergeben, dass jeder, ich würde sagen, man konnte gut sein eigenes Tempo wandern. Und wenn man so ganz, ganz langsame Leute hat, wie eben zum Beispiel diesen älteren Kolumbianer, da waren die dann auch so von den Guides ganz gut aufgestellt, dass die dann jemanden hatten, der speziell mit dem dann so gegen Ende der Gruppe gelaufen ist. Und ja, der kam dann halt vielleicht 2 Stunden nach uns wandern ans Ziel, aber der hat trotzdem jeden Abend die Station erreicht. Und das dann halt in seinem Tempo, wohingegen wir dann halt schon ein bisschen mehr Zeit zum, ja, im Camp wieder regenerieren, vielleicht zum Baden in einem Fluss oder so hatten. Aber hat sich generell gut ergeben.
Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist so, ich meine, ich als Reiseveranstalter für Gruppenreisen, das sind diese Fragen, die ich halt ständig bekomme, ne? Und auch diese, natürlich diese Gedanken, die jeder hat, so, oh, was ist, wenn die doof sind? Was ist, wenn die doof sind und ich 4 Tage mit doofen Menschen irgendwo im Dschungel unterwegs bin? Und ich glaube aber tatsächlich, wenn man halt ein gewisses Mindset hat, dass man immer jemanden findet, mit dem man sich unterhalten kann, der super interessant ist, von dem man lernen kann. Ja. Und ich kann nur von den Off-the-Path-Gruppenreisen sprechen, Bei uns gibt es keine doofen Menschen. Das ist wirklich, das ist so unglaublich harmonisch. Das sind immer so tolle Menschen, die, weil, wie du gesagt hast, die sich natürlich nicht anmelden würden, wenn sie das halt irgendwie total doof finden würden. Also die machen das natürlich alle aus eigenem Interesse und haben, da hat man schon mal so einen gemeinsamen Nenner, worauf man aufbauen kann. Und ich finde, man gibt Gruppenreisen zu wenig Credit, weil man, vielleicht kannst du das bestätigen, vielleicht aber auch nicht, man lernt wahnsinnig interessante Menschen halt aus mit verschiedenen Backgrounds kennen und man führt wirklich interessante Unterhaltungen dann am Abend über das Erlebte. Also jeder hat so seine eigene Art und Weise, es zu verarbeiten oder zu interpretieren oder zu beobachten, aber halt eben auch darüber hinweg über Privatleben, Vergangenheit und so weiter, Zukunft, super interessante Gespräche. Und das finde ich so faszinierend.
Ja, das sehe ich wirklich ganz genauso. Also ich fand auch, dass sich das während der Wanderung wirklich richtig gut ergeben hat. So wenn man den Kontakt gesucht hat, hatte man irgendwie auch immer jemanden, mit dem man dann mal eine halbe Stunde, eine Stunde lang zusammengelaufen ist, wo man sich unterhalten hat, wo man vielleicht aber auch einfach nur nebeneinander geschnauft hat, wenn es wieder irgendwie den nächsten Anstieg nach oben gegangen ist. Was auch relativ motivierend war, wenn du dich nicht alleine hochquälen musst und du hast vielleicht jemanden, der so zwei Schritte schneller läuft als man selbst und man sich an dem dann ein bisschen orientieren kann. Auf der anderen Seite fand ich es auch ganz nett, dass man wirklich auch, wenn man mal nicht quatschen wollte, dann ist man halt auch mal 20 Minuten für sich alleine gelaufen. Es war nicht so dieses gezwungene, ich muss die ganze Zeit irgendwie mit jemandem, mit Menschen agieren, aber wenn ich das möchte, war immer jemand da. Und wirklich ganz genau, wie du es gesagt hast, auch so vom Profil der Leute. Also wir hatten so viele gute, interessante Gespräche. Auch wirklich spannend gewesen zu sehen, wo die Leute so hergekommen sind, wie die jetzt nach Kolumbien zur Lost City kamen, wo die davor unterwegs waren, wo es für die danach weitergehen und so weiter. Also ich habe ja für mich wirklich viel draus gezogen und fand das gerade bei so einer Aktivität, wo es ja schon irgendwie so ein ähnlicher Schlag an Menschen ist, die Bock auf sowas haben. Also mir hat das total Spaß gemacht.
Ja, also das sehe ich immer wieder. Jetzt nehmen wir uns mal mit in diese Wanderung. 4 Tage war es insgesamt. Mhm. Das ist einmal rein und raus. Wie lange seid ihr reingelaufen? Wie lange waren die Tage? Was hat man beim Laufen gesehen und erlebt?
Ja, also insgesamt, glaube ich, waren die 4 Tage, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, so knappe 70 Kilometer, die wir gewandert sind. Das heißt so, die einzelnen Tage haben irgendwie variiert zwischen 15 und 20 Kilometer Strecke, die man gemacht hat. Und man ist wirklich erst mal 2,5 Tage hingelaufen, bis man überhaupt bei der Lost City angekommen ist. Von der Natur kann man sich so vorstellen. Unser Wanderführer hatte immer so einen Begriff, der hatte sich Colombian Flat geschimpft, das ein permanentes Auf und Ab war. Nicht immer die super steilen Berge, aber wirklich ein permanentes Auf und Ab, wo man nie einfach mal nur geradeaus gelaufen ist. Also so hat sich eigentlich dieser Weg so konstant durchgeschlängelt. Man ist mitten im Dschungel gewesen, also permanent grün um einen herum. Die Wege waren an sich sehr gut ausgebaut, aber es waren ganz normale Wanderwege. Wir selber hatten total Glück, dass es nicht geregnet hat, als wir da waren, aber die Regenzeit hat im Endeffekt erst kurz davor geendet. Das heißt, manche Wege waren noch sehr schlammig, die Schuhe waren immer schmutzig am Abend. Manchmal war es auch so ein bisschen eine Quälerei, so durch diese ganzen Schlammspuren sich da nach oben zu quälen, aber das ist auch immer besser geworden mit der Zeit, umso trockener es dann eben geworden ist. Naturtechnisch hat man relativ viele Vögel gesehen, darüber hinaus aber gar nicht so viel mehr, weil man sich ja dann doch als eine Wandergruppe von 15 Leuten vorstellen muss. Und wir waren auch nicht die einzige Wandergruppe, die unterwegs war. Deswegen haben, glaube ich, viele Tiere, die da in der Gegend waren, eher Reißaus vor uns genommen. Ich glaube, eine Schlange haben wir mal am Wegesrand liegen sehen, aber die war schon tot. Ich glaube, da waren mehr unterwegs, aber wir haben sie einfach nicht gesehen, weil die Tiere halt auch einfach nicht so Bock auf uns als Menschen dann hatten. Was ich persönlich ziemlich cool fand und was auch ein Highlight für mich auf der Wanderung war, also diese ganze Lost City als solches ist von den Tairona-Indigenen aufgebaut worden. Und so ein Teil dieses indigenen Volkes lebt weiterhin in dem Dschungel. Natürlich haben die auch verstanden, dass man mit Tourismus irgendwie sich auch ein nettes Zubrot verdienen kann. Deswegen ist es nicht, dass man ganz zufällig da auf irgendwelche indigenen Völker noch stößt. Aber als Teil der Wanderung hatten wir dann auch einen Stop bei einer indogenen Familie, die eben den Touristen mal so ein bisschen einen Einblick in ihr Leben dann gewähren. Und da saßen wir mit denen dann zusammen, so in dieser Stammesführer, wenn das der richtige Titel ist, hat uns dann wirklich so ein bisschen in seine Bräuche dann noch eingeführt. Wohingegen seine Frau, Frauen, ich glaube, die durften da auch mehrere Partnerinnen dort haben. Die hat sich eher so im Hintergrund gehalten und hat uns so ein bisschen so Webtechniken und solche Sachen gezeigt. Und er als Stammesoberhaupt war wohl den größten Teil des Tages mit Denken und Philosophieren und so weiter beschäftigt und hat uns da wirklich mal so ein bisschen mitgenommen, was eine ganz einmalige Erfahrung war, da einfach dabei zu sitzen, zuzuhören und zuzugucken. An manchen Sachen waren wir auch geschockt, wenn man dann wirklich so hört, dass es da ganz normal ist, dass eine Frau 10, 12 Kinder zur Welt bringt, aber dass generell auch die Lebenserwartung nicht sonderlich hoch ist, die halt einfach alle barfuß im Dschungel unterwegs sind. Und dementsprechend ist dann wirklich so ein Risiko, dass man irgendwie in eine Schlange steigt, in einen Skorpion, was auch immer. Und das waren schon einige Momente, wo man wirklich mit offenem Mund da gesessen ist und sich dachte, wow, krass, dass es solche Völker, solche Lebensarten noch gibt. Und es war wirklich einfach spannend, da mal dabei sein zu dürfen. Ne?
Ich finde das in solchen Geschichten immer so interessant, dass das auf der gleichen Welt passiert, in der die eigene Heimat halt auch ist. Ne? Also das ist einfach so ein anderes Leben. Und da gilt halt wirklich Survival of the Fittest. Ne?
Ja, du sagst es.
Das, wenn du sagst, ne, 12 Kinder bringen die auf die Welt, wie viele von denen werden halt wirklich erwachsen und werden halt irgendwie über 20 Jahre, ich würde jetzt mal so grob schätzen, die Hälfte vielleicht. Also das ist, das, ich weiß es nicht, aber es ist halt einfach total surreal, wie andere Menschen leben. Wie war das denn, in dieser Lost City anzukommen?
Boah, das war, um ehrlich zu sein, so ein einmaliges Erlebnis, wo man wirklich einfach stolz auf sich selber war, das geschafft zu haben und wirklich am Ziel seiner Wanderung angekommen zu sein. Also wir sind am dritten Wandertag morgens um 4:30 schon gestartet, weil wir uns als Gruppe so ein bisschen das Ziel gesteckt hatten, dass wir gerne in der Lost City vor den anderen Wandergruppen ankommen wollten, um wirklich so ein bisschen diese Ruhe, diese Besinnlichkeit von dem Ort auch wirklich ein bisschen erleben zu können. Und hatten dann so 3 Stunden oder so am Morgen, die es dann nochmal waren, um den Aufstieg dahin zu machen. Ja, und auf einmal steht man da und man kommt gefühlt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich war selbst noch nie bei Machu Picchu, dementsprechend kann ich es nicht so ganz vergleichen, aber Lost City ist nicht wahnsinnig gut erhaltene hohe Bauten. Es ist eher Terrassenanlagen, die man sieht, wo früher die Grabstätten aus den indogenen Völkern waren. Vereinzelt hat man noch Steine, Ruinen, wo man die Häuser erahnen kann. Aber wirklich, wenn man in diesen Terrassenanlagen steht und wenn man weiß, das ist 800 nach Christus aufgebaut worden, war dann Jahrhunderte hinweg im Endeffekt vom Dschungel überwuchert, für die Menschheit gar nicht bewusst, dass es das gibt und ist jetzt im Endeffekt erst seit 50 Jahren oder so wieder bekannt. Und selbst steht man da mittendrin und hat die Möglichkeit, das zu sehen und das erleben zu können. Das war wirklich ein ganz, ganz einmaliger Moment. Und ich glaube, das gekoppelt mit diesem Gefühl, dass wir wirklich aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Anstrengung dahin gekommen sind und wir uns wirklich belohnen mit diesem Erlebnis, so für, wenn ich jetzt sage, die Strapazen der Tage davor, dann klingt das viel zu dramatisch. Weil das Wandern hat Spaß gemacht. Aber es ist einfach schön, wenn man das so aus eigener Kraft erreicht hat und dann so einen Ort erleben darf. Auch so, doch etwas abseits der großen Massen. Also hat sich wirklich ganz toll angefühlt, um ehrlich zu sein.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, du hast mir ja Bilder zur Verfügung gestellt und während du so erzählst, schaue ich mir das hier so an. Und das ist wirklich, also die Dauer, also es wurde vor so vielen Hunderten von Jahren gebaut und
ja.
Dann siehst du halt immer, ne, also der direkte Vergleich zum Machu Picchu, was du ja gerade gesagt hast, nicht so gut erhalten und so, aber man stellt sich was viel Schlimmeres vor, wenn man hört, es ist nicht so gut erhalten wie Machu Picchu. Ich finde, es ist tatsächlich ziemlich gut erhalten, dafür, dass es so lange im Dschungel verschwunden war und halt eben, wie du sagst, gerade erst seit 50 Jahren wieder da ist. Die Steine stehen noch da, wo sie damals standen und du siehst halt tatsächlich die Plattform, wo halt drauf gefeiert wurde, drauf gesessen wurde und so weiter. Und das ist halt eben schon echt irre, dass die Menschen, du hast ja diese Indigenen jetzt genannt, die leben da halt nach wie vor im Wald, aber die haben ja doch Zugang zu modernen Mitteln und Kontakt zur Zivilisation. Das ist damals eine so krasse andere Welt gewesen. Und die haben damals diese Technik für sich erfunden, diese Städte, was sie ja damals waren, zu bauen. Und die haben, das ist ja auch alles Erdbebengebiet und Natur und so weiter. Und das steht immer noch. Das ist total krass. Also total faszinierend.
Was ich vielleicht auch noch dazu erzählen kann, das fand ich, hat auch irgendwie doppelt spannend gemacht. Man ist ja bei der Wanderung eigentlich mit so einer ganz guten Crew unterwegs gewesen. Also wir hatten so einen Guide im Endeffekt. Dann war eine Person dabei, die sich so um die Versorgung vor allem gekümmert hat. Und einer, der direkt aus dieser Region kam, war noch mit dabei, der halt wirklich die Wege am besten kannte und da dann auch mal geguckt hat, dass das alles so passt. Und dieser ganze Tourismus, der da eben rundherum um diese Lost City entsteht, ist wohl auch ein Teil von der kolumbianischen Regierung. Dieses ganze Gebiet, bevor man das touristisch angefangen hat zu erschließen, war wohl schon noch in der Vergangenheit so ein bisschen im Drogenanbau halt eben auch mit drin. Und dieser ganze touristische Aufbau ist eben auch mit ein Weg von der Regierung in Kolumbien, um dort eben auch der Bevölkerung in der Gegend drumherum Alternativen zu geben und eben andere Jobperspektiven zu schaffen. Und das fand ich war irgendwie auch unter dem Aspekt auch nochmal cool, sowas mitzumachen. Wenn man dann wirklich denkt, dieses Gebiet ist so ein bisschen fast, ja, wirklich auf eine unschöne Art und Weise genutzt worden. Und jetzt hat man erkannt, dass man eigentlich über Tourismus, über wirklich internationalen Tourismus irgendwie dem Ganzen eine ganz, ganz andere Note verpassen kann und das ganz anderes rausholen kann. Und dass man da wirklich den Leuten eben eine ganz andere Perspektive auf der Art, auf den Wege dann auch nochmal gegeben hat. Also das hat es für uns dann auch ja wirklich fast nochmal doppelt cool gemacht, dass man ja wirklich so auch irgendwie was Gutes nochmal mit unterstützen konnte.
Ja, absolut. Also ich meine, wir machen ja in Costa Rica machen wir unsere Gruppenreise. Da sind wir im Tortuguero-Nationalpark, ein Ort, wo früher keine Drogen gehandelt wurden oder hergestellt worden sind, sondern ein Ort, wo früher Schildkröten geschlachtet worden sind. Also der Dschungel halt einfach komplett auseinandergenommen worden ist, alles abgeholzt wurde. Und heute wird da gar nichts mehr geholzt. Alles ist geschützt, alle Tiere sind geschützt, extrem geschützt. Und die Menschen leben vom Tourismus. Es sind über 2000 Menschen, die dort in diesem kleinen Dorf da leben, oder in diesen zwei Dörfern. Und die halt eben davon leben, dass Menschen wie wir da hinreisen und sich das anschauen wollen. Und da ist es ja genauso. Und das ist eben dieser schöne Effekt, den Tourismus hat. Also dass wir mit unseren Dollars oder Euros oder sonst irgendwas halt tatsächlich halt einen Impact auf der ganzen Welt haben, wenn wir uns entscheiden, die richtigen ist ja natürlich auch irgendwie falsch, aber die Destination zu besuchen. Wie war denn die Reaktion von eurem älteren Kolumbianer, deinen Lebenstraum quasi zu erfüllen?
Ja Gott, wenn du dir den angeguckt hast, ist wirklich diese Freude bei ihm im Gesicht. Ich glaube, da war den Tränen nahe, dass er das wirklich erreicht hat, diesen Ort. Dass er aus seiner eigenen Muskelkraft das geschafft hat, dahin zu laufen und so einen Ort gesehen hat, der für viele Kolumbianer wahrscheinlich auch irgendwie unerreichbar ist. Was total schade ist, weil es ist ja in ihrem eigenen Land, es ist ja Teil ihres kulturellen Erbes, aber ja, 80% der Reisegruppen sind dann doch Internationals, die nicht aus Kolumbien kommen. Dementsprechend gehört er da, glaube ich, zu einem kleinen Teil der Kolumbianer selber, der sich das ermöglicht hat, dorthin zu wandern. Das war wirklich ganz, ganz herzerwärmend, da zu sehen, wie sehr er sich gefreut hat. Und das für eine ganz andere Bedeutung, das für ihn auch nochmal hatte.
Ja. Wenn man diese Tour jetzt macht, das hat sich jetzt ehrlich gesagt so von der Erzählung so angehört, ja, es ist anstrengend, es ist machbar, es ist jetzt nicht so wahnsinnig wild. Wir haben aber nicht über Übernachtungen gesprochen, Hygiene gesprochen. Wie muss ich mir diese Wanderung vorstellen?
Also alles in allem wirklich extrem gut organisiert. Also kulinarisch fehlt sich da an nichts. Wir waren total begeistert, was wir eigentlich geschafft haben, im Dschungel da aufzuzaubern. Hatten auch beim Wandern immer mal wieder so kleine Versorgungsstationen, wo dann aufgeschnittenes Obst stand und so weiter. Also das war super. Wenn man dann übers Übernachten sprechen möchte, das war auch alles in Ordnung. Man hat da in so sehr basic Camps im Dschungel geschlafen. Also man findet...
Was sind feste Camps? Also das ist, die stehen da.
Genau. Es sind jetzt keine ausgebauten Zeltcamps, sondern wirklich feste Camps. Man hat halt sozusagen einen Schlafraum, wenn man es so nennen möchte, wo Stockbetten übereinander stehen, auch Hängematten. Dann hat man ja so ein bisschen so Waschstellen, wo man Waschbecken hat. Ich glaube, es gab in allen Camps Duschen, natürlich mit nicht warmem Wasser, auch nicht den Wasserdruck, wie man ihn von zu Hause gewöhnt ist, aber man konnte duschen. Toiletten gab es auch, halt alles auf einem sehr basic Level. Was mir ziemlich in Erinnerung geblieben ist, bei den Stockbetten hatte man auch Leinen oben hängen, wo es dann hieß, die Wanderstiefel soll man abends bitte hoch an diese Leinen hängen, um wirklich sicher zu gehen, dass keine Tiere in der Nacht ihren Weg in die Schuhe finden. Und gerade die Rucksäcke, vielleicht wenn die irgendwie auch Stellen haben, die nicht ganz geschlossen sind, soll man die doch bitte auch mit ins Bett unter das Moskitonetz nehmen, damit da in der Nacht auch nicht irgendwelche Tiere ihren Weg hineinfinden. Also für mich...
Und da sind wahrscheinlich irgendwie so Skorpione und Schlangen, so dass das Hauptding ist.
Mhm. Ja. Also es war alles in Ordnung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich waren es jetzt nicht die erholsamsten Nächte schlechthin. Weil klar, man ist müde abends, aber ich habe zu diesem Gedanken nicht so ganz losbekommen, dass man ja doch mitten im Dschungel ist und ja gerade in der Nacht, wenn eine Ruhe einkehrt, es ja wirklich einfach das Reich der Tiere und nicht unser Lebensraum für uns Menschen ist. Dementsprechend war es für mich dann auch, als ich glaube abends um 21:30 oder so ging dann der Generator aus, dann war es dunkel und morgens um 5:30 oder so, also vom letzten Tag abgesehen, wo wir zu Lost City sind, morgens ab 5:30 oder so ging es wieder an und man hatte Licht. Und für mich war das zwischen 5:30 und 5:30 am Morgen verlasse ich mein Bett unter dem Moskitonetz nicht, sondern ich verlasse das erst wieder, wenn er wieder Licht angeht und ich sehe, was um mich herum so stattfindet. Aber im Nachhinein gesehen war das auch maßlos übertrieben, weil wir hatten Stirnlampen dabei, also man hätte auch nachts, wenn man irgendwie noch mal aus dem Bett rausgewollt hätte und irgendwie im Camp noch mal irgendwo hätte hinlaufen wollen. Das kannst du alles machen, ne? Aber es erfordert so ein bisschen mehr Vorsicht, weil man halt doch wirklich einfach mitten im Dschungel ist. Und das Camp war jetzt auch nicht komplett so abgeschlossen. Also es hätte auch von außen einfach jederzeit auch irgendwie ein Tier reinkommen können. Mhm. Aber ich glaube, das ist oft so ein bisschen was man seinem Kopf dann eher beibringen muss. Absolut. Dass man da sich jetzt nicht irgendwas einbildet.
Ja. Nee, der Kopf ist schon für sehr viele Dinge in unserem Leben zuständig, im Positiven als auch im Negativen. Ja. Man muss lernen, diese Gedanken ab und zu mal so zu kontrollieren. Aber es ist halt einfach, ne, man weiß ja, man hat sich für eine wilde Wanderung angemeldet und das war sie dann halt auch wirklich. Ihr wart 3 Wochen in Kolumbien, das war euer Highlight dieser Reise oder dieses Teils der Reise, die Lost City Track. Aus Zeitgründen würde ich sagen, wir springen mal in euer zweites Erlebnis. Das hat mitten im Pazifik stattgefunden, auf den Galapagos-Inseln. Du hast gesagt, das war non-discussable, es musste auf jeden Fall sein. Deshalb habt ihr euer Sabbatical gemacht. Was war es, was euch daran so gereizt hat, dass ihr die Galapagos unbedingt sehen wollt?
Ja, für mich war es wirklich mit den Galapagos-Inseln diese Unterwasserwelt, die ich unbedingt kennenlernen wollte. Mein Freund und ich, wir tauchen beides seit einigen Jahren schon und waren in diversen Tauchgebieten auf der Welt unterwegs. Und überall, egal mit wem du sprichst, du hörst überall, du musst unbedingt mal auf die Galapagos-Inseln gehen. Sowas wie da, das erlebst du an keinen anderen Ort. Und ich muss sagen, für uns ist es dann auch Also es hat sich alles, was wir uns vorgestellt haben, hat sich auch komplett so bewahrheitet. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich am zweiten Tag auf den Galapagos unseren ersten Tauchtag dann noch direkt eingeplant hatten und sind dann mit dem Tauchboot rausgefahren, abgetaucht und dann fing es erst mal an, dass so ein ganz neugieriger Seehund um uns herum geschwommen ist, was total cool ist, wenn die wirklich so nahe kommen in der Gruppe. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, das ist richtig, richtig cool, dass du da bist. Ich möchte dich, Seehund, aber auch nicht zu nahe an mir haben und gerade nicht zu nahe an meinem Tauchequipment, weil die doch wahnsinnig verspielt sind. Und du möchtest dann nicht mit der Flosse irgendwie dann von dem Seehund am Ende eine gescheuert bekommen, wenn du da gerade schon am Abtauchen bist. Also das war schon mal wirklich ein sehr cooles Erlebnis. Und oft ist es beim Tauchen ja so, dass man in irgendeine Riff hineingeht, dass man runter nahe des Grundes dann irgendwie taucht, seine 12, 14, 15 Meter oder so. Aber an dem Tag hat uns der Dive Master zu einem ganz anderen Erlebnis mitgenommen. Wir sind im Endeffekt abgetaucht. Der Grund und so weiter war gar nicht ersichtlich. Ich habe keine Ahnung, wie tief es an der Stelle war. Und er ist mit uns zu einer Wall of Fish getaucht, wo wir im Endeffekt einen Fisch waren, ich glaube Sardinen waren. Es waren Tausende, wenn nicht Millionen von Sardinen, die da als Schwarm vor uns geschwommen sind. Und wir sind da drauf zugeschwommen. Und das war so verrückt. Auf einmal hat sich dieser Schwarm geöffnet. Wir sind da reingeschlüpft als Taucher. Der Schwarm hat sich um uns herum wieder geschlossen. Und auf einmal war es einfach dunkel um uns herum. Und wir waren so Teil dieses Fischschwarmes und sind da irgendwie mitten in dieser Sardinengang irgendwie mit denen getaucht, haben die beobachtet. Und da muss ich wirklich sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt, dass du wirklich einfach mitten in so einem Schwarm drin bist und ja, wirklich einfach nur beobachtest, was da gerade um dich rum abgeht. Das war wirklich so ein ganz einmaliges Erlebnis.
Also ich tauche ja nicht, noch nicht. Habe noch viel vor in meinem Leben. Wenn ich irgendwann mal erwachsen bin und groß bin, dann habe ich viel erlebt. Aber ich stelle mir, also stell mir zwei Dinge vor, also oder eine Vorstellung und eine Frage. Also ich stelle mir vor, dass es ziemlich dunkel da drin ist, weil halt eben Millionen von Fische um einen herum sind und es ziemlich krass ist zu beobachten, wie koordiniert diese Fische schwimmen, weil die sich ja nie berühren und aber alle gleichzeitig in eine Richtung bewegen, wie Vögel zum Beispiel, ne? Stare oder so, wenn die halt in dieser riesenkrassen Formation unterwegs sind. Das muss eigentlich total, also die Vorstellung stelle ich mir wahnsinnig faszinierend vor. Die Frage, die ich habe, ist, wie ist das eigentlich, wenn man in so einem Fischschwarm ist und man da zu dritt vielleicht reingeschwommen ist? Sieht man die anderen dann eigentlich noch? Ist man dann so, hält man sich die ganze Zeit fest? Weil wenn man einmal loslässt, kann ich mir vorstellen, dass dann ganz schnell wieder Fische zwischen einem sind und du dann ja irgendwann gar nicht weißt, wie groß dieser Schwarm ist und wo du eigentlich bist, wenn du nicht oben und unten und links und rechts.
Ja, ist wirklich ganz genau, wie du sagst, es ist wirklich richtig, richtig dunkel um uns geworden, was ich so auch davor beim Tauchen noch nie erlebt hatte. Also ich hatte das davor noch nie, wirklich in einem Schwarm zu sein. Weiß ich auch nicht, ob ich jemals wieder das Glück haben werde, sowas zu erleben. Wir waren eine Gruppe von 5 Tauchern, der Dive Master, der uns geführt hat, dann mein Freund und ich und noch 2 andere Taucher. Und es war dann schon so, dass wir als Gruppe immer zusammengeblieben sind. Und ich fand das total abgefahren, wie die Fische das so ticken, weil die hatten sich im Endeffekt um uns als Gruppe geschlossen, aber kein Fisch wäre zwischen uns irgendwie geschwommen. Also die hatten so eine gewisse Distanz gewahrt zu uns, haben uns aber irgendwie zum Glück auch nicht als so eine Bedrohung wahrgenommen, dass sich irgendwie dieser Schwarm aufgelöst hätte, dass die irgendwie weitergezogen wären oder so, sondern die haben uns im Endeffekt in ihre Mitte aufgenommen und haben sich drumherum ja wirklich einfach so geschlossen, ne? Und wir selber waren als Teil da drin, aber wirklich es wäre auch kein Fisch aus dem Schwarm raus und wäre dann doch irgendwie uns zu nahe gekommen. Das war auch wirklich sehr faszinierend zu sehen. Und das Gleiche dann auch wieder, als wir aus dem Schwarm raus sind. Also der Dive Master hatte dann irgendwie auch so ein Zeichen gegeben und ist dann langsam losgeschwommen. Und das ist wirklich wie ein Vorhang. Da hat sich dann auch dieser Fischschwarm wieder geöffnet und hat dann sozusagen auch einfach wieder raustauchen lassen. Ne?
Fata Morgana öffnet.
Ja, also wirklich irgendwie so ganz, ganz crazy.
Und aber so, das ist ja so eine Erlebnis, also diese krassen Wall of Fish, dieser Fischschwarm Sardinen. Aber Ich glaube, ihr habt ganz viele Manta-Rochen gesehen, ihr habt Schildkröten gesehen, ja. Haie. Wie viele habt ihr gesehen? Was habt ihr alles gesehen?
Ja, es war wirklich, also wir haben am Ende, also wir waren 6 Tage auf den Galapagos und hatten 2 Tauchtage mit jeweils 2 Tauchgängen gemacht. Also waren insgesamt 4-mal tauchen und bei einem Tauchgang, das war auch eins von den Bildern, die ich dir ja auch mitgeschickt hatte, das war so verrückt. Da sind wir abgetaucht an so einer Felswand entlang. Und auf einmal hatte der Dive Master auch nur ein Zeichen gegeben und meinte so, guck mal nach oben. Und da ist eine Manta-Rochenschule über uns hinweggeschwommen. Und ich kann es dir gar nicht sagen, wie viele das waren. Waren das 50, waren das 80 oder so? Aber die sind über uns hinweg gegleitet. Es war, ich glaube, kurz nach Vollmond und irgendwie war die Sicht im Wasser nicht zu 100% klar. Aber man hat nur so diese Silhouetten über uns dann gesehen. Und das sah so stark aus. Und ja, auf den Galapagos, du hast auch viele Schildkröten immer im Wasser mit dabei, was auch einfach mal toll aussieht, wenn die so an dir vorbeischwimmen, die bewegen sich so majestätisch unter Wasser. Und Haie hatten wir auch ein paar. Wir waren an einem Spot, der war eigentlich für die Hammerheads besonders bekannt. Da hatten wir so ein bisschen Pech, wenn man sagen möchte, und haben die Hammerheads selber nicht gesehen, hatten aber so White-Tip und Black-Tip-Sharks, so heißen die, glaube ich. Also so,
das sind Riffhaie, ne?
Ganz genau. So ein kleines bisschen größere Riffhaie waren das, die wir gesehen hatten. Und das ist wirklich, da hatte jeder Tauchgang für sich, hatte so sein eigenes Erlebnis irgendwie. Also sei es echt der Seehund, der an mir irgendwie spielend vorbeigeschwommen ist, die Manta-Rochen, die Haie, die man gesehen hat und dann wirklich vor allem diese Wall of Fish. Das, also wirklich jeder Tag für sich war echt ein tolles Erlebnis. Ich muss sagen, Tauchen auf den Galapagos ist wirklich nicht günstig. Das muss man schon sagen. Wir hatten auch erst nur den einen Tag geplant, aber dann hat es uns so gut gefallen und wir waren so begeistert von allem, was man unter Wasser sehen konnte, dass wir dann auch gesagt haben, so, ja, wir sind lange unterwegs, dass wir werden Geld brauchen und Geld ausgeben, aber das ist jetzt gerade wirklich der falsche Ort, um zu sparen und wir müssen unbedingt diesen zweiten Tauchtag auch nochmal mitnehmen. Weil du ja auch sagst, du tauchst selbst noch nicht. Vielleicht kann ich dich ja ein bisschen motivieren dazu heute. Aber wir hatten auch an einem Tag auch ein paar Schnuppertaucher mit unserem Boot, die dann auch ihre ersten Tauchgänge da gemacht haben. Und das fand ich auch was Cooles, weil ich möchte jetzt auch niemanden abschrecken, dass jetzt diese Tauchgänge irgendwie zu abgefahren oder so klingen. Aber man kann wirklich auch seine Schnuppertauchgänge dort machen und da auch ganz, ganz tolle Erfahrungen haben.
Nee, also mich schreckt das nicht ab. Ich brauche die Zeit. Zeit ist mein größtes Problem. Sonst würde ich so viel machen. Aber ihr habt das ja alles, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, alles spontan gemacht.
Ja.
Also ihr habt in Kolumbien habt ihr alles spontan gemacht, auch auf den Galapagos. Es war klar, ihr fliegt da hin, ihr habt dann irgendwie geschaut, so wie kommen wir da hin. Ihr habt ein Airbnb oder eine Ferienwohnung irgendwie euch gemietet im Hauptort, weil auch da, und das habe ich auch schon öfters gehört von Gästen hier, die Galapagos sind natürlich total abgelegen, ist eine Inselgruppe. Alles muss vom Festland mit dem Flugzeug meistens oder mit dem Schiff gebracht werden. Und das macht natürlich extrem teuer. Ne? Also ihr habt viel selbst gekocht und habt dann natürlich nicht keine Kreuzfahrt da irgendwie Live Aboard irgendwie so gemacht, sondern seid dann immer von eurem Airbnb auf die verschiedenen Inseln, auf die verschiedenen Tauchgänge. Ihr habt manchmal auch, glaube ich, nur Schnorcheltouren gemacht und kein Tauchequipment euch ausgeliehen. Wie seid ihr an diese Planung so ein bisschen ran oder war wirklich gar keine Planung involviert und ihr habt euch wirklich einfach nur treiben lassen?
Ja, so eine Mischung würde ich sagen. Also wir hatten im Vorfeld eben auch über die Galapagos gelesen, dass es relativ teuer ist, gerade Essen gehen und so weiter. Deswegen hatten wir im Vorfeld schon gesagt, wir hätten gerne eine Ferienwohnung. Das hatten wir im Vorfeld, sage ich mal, geplant, wenn man das so nennen möchte. Und auf den Galapagos selber, wenn ich ehrlich mit mir bin, habe ich auch ein bisschen die Distanzen zwischen den einzelnen Inseln unterschätzt. Ich hatte gedacht, dass man viel mehr Inselhopping so ein bisschen tagesausflugmäßig auch machen könnte, deswegen sich das für uns richtig angefühlt hatte, einfach 5-6 Tage lang eine Base zu nehmen mit der Ferienwohnung. Ich glaube, ich würde zum Nachhinein wahrscheinlich auch wieder so machen, weil wir waren ja auch relativ lange unterwegs. Deswegen war es für uns schön, so diese eine Base zu haben und nicht permanent irgendwie auch dort vor Ort immer irgendwie die Location zu wechseln. Man limitiert sich damit aber schon noch so ein bisschen in dem, was man wirklich sehen kann. Bei manchen von den Nachbarinseln, die bestimmt auch super sehenswert sind, da fährt man dann halt mit dem Boot, auch mit einem Schnellboot, 2-3 Stunden einfach hin. Und das machst du dann nicht unbedingt für einen Tagesausflug, sondern da würde man dann eigentlich schon halt auch übernachten wollen. Und die Option hatten wir uns dann dadurch fast ein bisschen genommen, dadurch, dass wir diese eine Ferienwohnung so als Base gebucht hatten. Was aber für uns wirklich in Ordnung war, weil ich meine, wir hatten so die 2 Tage, die wir unter Wasser waren. Und wir hatten dann auch relativ spontan zu einer Nachbarinsel, Floriana, glaube ich, ist die, einen Tagestrip gebucht, weil man da, ich glaube, nur 1,5 Stunden einfach mit dem Speedboat hingefahren ist. Alles andere, was dann aber andere Nachbarinseln anbelangt hat, haben wir dann nicht gemacht. Und dazu muss man halt natürlich auch sagen, jeder Tagesausflug oder auch Mehrtagesausflug, den man zu den Nachbarinseln bucht, schlägt dann halt auch echt nochmal doppelt krass irgendwie ins Reisebudget dann auch mit rein. Deswegen war es für uns wirklich so ein bisschen auf der Hauptinsel, auf Santa Cruz unterwegs, hatten unsere Tauchgänge und diesen einen Ausflug zur Nachbarinsel. Aber ich fand wirklich auch, dass diese Hauptinsel, die hat echt auch schon viel zu bieten. Also gibt es irgendwie so eine Darwin Foundation, wo man auch hinlaufen kann, wo man super viel über die Schildkröten erfährt. Man kann ins Landesinnere und da auch viele, viele von diesen riesengroßen alten Schildkröten sehen. Also ich finde, man kann die Galapagos ganz, ganz toll erleben, auch wenn man nicht so eine Kreuzfahrt um die Inseln herum bucht. Also man sieht ganz viel, wenn man einfach auch seine eigene Base hat und von der aus dann so einfach seine Tagesausflüge irgendwie macht.
Wenn du es jetzt aber nochmal machen könntest, würdest du vermutlich Santa Cruz als für ein paar Tage machen und dann noch 2-3 andere Inseln mit Unterkünften hinzufügen?
Ich glaube, ich würde mir zumindest eine Nachbarinsel oder so rauspicken und dann vielleicht auch wirklich 1-2 Nächte nochmal schlafen, ja. Ich glaube, das wäre schon cool gewesen, auch nochmal auf so eine kleinere Insel, auch vielleicht nochmal etwas remoter irgendwie zu gehen. Das hätte ich im Nachhinein, glaube ich, wirklich schon gemacht, ja.
Und ihr seid dann nach den Galapagos, Galapagos gehören ja zu Ecuador, noch in die Hauptstadt, nach Quito geflogen, weil man kommt ja auch auf die Galapagos nur von, wenn ich mich richtig erinnere, von Guayaquil, das ist an der Küste von Ecuador, und oder halt eben Quito, wo die Hauptstadt ist. Und du hast geschrieben, man muss, wenn man da rüberfliegt, erstmal nochmal so einen Extra-Check machen. Ne? Also normalerweise, man gibt sein Gepäck ab und dann wird es halt irgendwie irgendwie kontrolliert, so ein X-Ray, aber da gibt es nochmal so eine Biokontrolle wahrscheinlich, ja, ne, wo halt wahrscheinlich die Erde der Wanderschuhe gecheckt wird und welches Obst und Gemüse man vielleicht mitgenommen hat. Oder was gibt's noch?
Ja, es ist wirklich ganz genau, wie du sagst. Wir sind von Quito aus eben auf die Galapagos angeflogen und es wird dann dieser separate Check nochmal gemacht von Equipment und alles, wo es wirklich darum geht, dass man nicht Biodiversität vom Festland auf die Inseln irgendwie schleppt, an Sachen, die man gar nicht auf den Galapagos-Inseln haben möchte. Und ich würde sagen, wahrscheinlich sehr typisch deutsch, habe ich mir wunder was vorgestellt, ein Prozess, was da stattfindet. Und wir haben auch wirklich davor unsere Wanderschuhe geschrubbt und alles, dass die sauber sind und man da wirklich nichts irgendwie rüberschleppt. Am Ende war das eine Aktion von 2 Minuten, dass man einfach zu einem zusätzlichen Scanner geht, wo dann das Gepäck noch einmal durchgebracht wird. Und mehr war das dann am Ende, um ehrlich zu sein, auch nicht. Also das klang größer und einschüchternder, als es dann am Ende wirklich war.
Vielleicht aber auch nur, weil ihr gut vorbereitet wart.
Vielleicht haben wir die Schuhe so gut geputzt.
Sonst hätte der Scanner vielleicht irgendwie reagiert, weiß ich nicht.
Ja, wirklich keine Ahnung. Aber es war als Prozess als solches viel, viel kürzer. Also ich glaube, wir hatten auch schon so ein bisschen Puffer halt mit eingeplant, weil ihr ja keine Ahnung habt, wie lange das dauert. Aber am Ende ging das alles viel schneller und viel unkomplizierter, als wir uns das vorgestellt hatten. Ja. Auch dann auf den Galapagos selber die Einreise. Man zahlt dann vor Ort nochmal so eine Tourismusgebühr, Naturschutzgebühr oder irgendwas, was man dann eben am Flughafen auf den Galapagos selber hat man das entrichtet. Aber das war auch alles kein Act.
Also wie teuer ist das?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich würde tippen, dass wir für die Woche pro Person wahrscheinlich so um die 150 € oder so gezahlt haben. Also jetzt nicht günstig, aber auch jetzt nicht teuer genug, dass es einen abschrecken sollte, würde ich sagen.
Nee, also ich finde, da gibt es Länder, die greifen da viel krasser durch. Ja. Also ich habe jetzt gerade Permits für Gorillas gekauft für einen Tag, das kostet 800 Euro.
Oh wow, ja, ja.
Also das ist 150, ist da echt okay. Ja. Vor allem, wenn man da auf eigene Faust noch unterwegs ist.
Ja, ja, genau.
Ihr seid ja dann auf den Galapagos gewesen. Im Meer tauchen, das heißt, ihr wart auf Null, beziehungsweise sogar Minus, weil ihr unter Wasser unterwegs wart. Ihr wart dann auf dem Festland in Quito. Quito liegt auf, weiß nicht, 3900 irgendwas, also es ist wirklich extrem hoch hier. Ich erinnere mich, als ich in Quito gelandet bin, da bin ich gelandet und dachte so, hey, was ist denn hier los? Und dann war ich auf irgendeinem Vulkan, Cotopaxi, auf 6000 irgendwas und dann konnte ich gar nichts mehr. Da war bei mir Ende. Wie war das für euch, da zu landen, also von einer Woche Galapagos auf Null, auf 4000 Metern zu sein. Wie ist es euch ergangen?
Ja, gehe ich mit, was du gesagt hast. Mir ging es ähnlich und ich konnte auch gar nichts mehr. Wir kamen an in Quito, sind ja vormittags gelandet und natürlich macht man so ein bisschen so seine Pläne. Gell? Wir hatten, ich glaube, 2 Tage nochmal in Quito und wollten natürlich was von der Stadt sehen und was erleben. Wir sind dann zum Flughafen in die Unterkunft gefahren, die wir gebucht hatten, sind dann schon mal irgendwie in die Stadt raus spazieren gegangen. Und von jetzt auf gleich habe ich so gigantische Kopfschmerzen bekommen und bin müde geworden, so wie wenn ich tagelang nicht geschlafen hätte. Und dann meinte ich auch nur zu Thomas so, ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach eine Break einlegen. Bei mir geht gar nichts mehr. Und dann hat mich wirklich diese Höhenkrankheit oder einfach dieser Höhenunterschied so mitgenommen. Ich habe dann auch wirklich den ganzen Nachmittag im Hotelzimmer in unserer Unterkunft verbracht und habe geschlafen. Und so zum Abend hin, ich glaube gegen 8 oder so, ist es besser geworden, sodass wir dann gesagt haben, wir gehen jetzt nochmal raus, wir gehen noch was Abendessen. Aber mich jetzt wirklich so für einen halben Tag komplett ausgenockt gehabt. Am nächsten Tag war es dann schon besser. Da sind wir dann im Endeffekt in der Stadt unterwegs gewesen, haben uns so die historische Altstadt und alles angeschaut. Da war es dann auch in Ordnung. Da habe ich mich wieder wie mich selbst gefühlt. Aber ich würde sagen, einen halben Tag zum Akklimatisieren, wenn man wirklich von Null kommend auf knapp 3000 Meter dann irgendwie nach Quito geht. Ich habe das maßlos unterschätzt. Oder was heißt unterschätzt? Ich habe mir gar keinen Gedanken im Vorfeld darüber gemacht, dass das ein Thema sein könnte. Und ja, musste dann auch ein bisschen den Preis dafür zahlen, dass ich wirklich einen halben Tag erstmal komplett ausgenockt war.
Ja, weil du musst dir vorstellen, das ist ja der höchste Punkt, also das ist ja über dem höchsten Punkt Deutschlands. Die Spitze hat 2900 und ein paar zerquetschte 60 oder so oder 68. Und Quito ist bei, ich müsste kurz nachschauen, Quito Höhe ist bei 2850. Also es ist halt eben extrem, extrem hoch und da brauchst du einfach vielleicht ein bisschen Zeit, vor allem wenn du halt von Null kommst. Ne?
Ja, was wir dann aber gemacht hatten, ist, wir hatten uns dann sozusagen 2 Tage zum Akklimatisieren gegeben. Und dann haben wir so gesagt, am letzten Tag wollen wir doch schon auch mal noch mal so zumindest ein kleines Stück in die ecuadorianischen Anden gehen und sind dann auch von Quito aus noch mal wandern gegangen. Und das ist ganz cool, weil man kann mit so einer innerstädtischen Seilbahn mit dem Teleferico dann in die Berge hochfahren. Und dann sind wir dann mit der Seilbahn, was hattest du gesagt, 2850, das Quito ist. Und mit diesem Teleferico kommst du dann auf 3900 hoch. Und von da sind wir dann noch zum Hausberg von Quito gewandert, wo man dann auf knapp 4700 dann hochkommt. Und alter Schwede, das war wirklich, wirklich verrückt. Also ich bin in der Höhe noch nie gewandert gewesen. Für mich war bisher die Zugspitze der höchste Berg, den ich so erwandert hatte. Und wir haben es geschafft. Wir waren zum Glück so weit dann akklimatisiert nach 2 Tagen auf der Höhe. Aber ich habe mich zwischenzeitlich echt wie so ein Moonwalker gefühlt. Weißt du, so Distanzen, die du normalerweise super easy laufen würdest, wo du wahrscheinlich gar keine Pause machen würdest, war das auf einmal so, du läufst los, hattest irgendwie wieder vielleicht 50 Höhenmeter gemacht und dann ist so, okay, Pause, erstmal atmen. Also das hat sich alles so wahnsinnig viel anstrengender in der Höhe angefühlt, was ja Sinn macht. Ich meine, der Sauerstoffgehalt ist viel geringer und alles, aber es war wirklich, wirklich sehr spannend, das am eigenen Körper mal zu merken, was die Höhe mit einem macht und was sie auch so mit der eigenen Leistungsfähigkeit dann auch macht.
Absolut. Ich kann mich noch daran erinnern, also ich bin nicht unfit. Ich bin wirklich sehr, sehr aktiv, immer überall unterwegs. Und als ich da auf diesen Cotopaxi bei, ich weiß gar nicht, vielleicht waren 5.000 oder 6.000, das waren einfach wirklich, der ist wirklich hoch. Ich schaue mal einfach hoch nach Cotopaxi-Höhe. 5.897, also das sind wirklich fast 6.000 Meter. Und ich konnte gar nichts. Ich konnte gar nichts. Und das Ding ist, wir sind halt hochgefahren mit dem Auto auf 4.000, 5.000 irgendwas und dann läufst du halt weiter hoch. Und kein Schritt vor den nächsten. Mir ist einfach so schwarz vor Augen geworden. Diese Höhenkrankheit hat mich voll im Griff gehabt. Dadurch natürlich, dass wir diesen Fehler gemacht haben, viel zu schnell hochzugehen und uns nicht so akklimatisieren. Und es hat einfach überhaupt nichts mit Fitness zu tun. Ich meine, du hast ja auch bewiesen, dass du fit bist. Du hast ja vorher halt irgendwie den Lost City Track gemacht. Ihr wart tauchen, ihr seid unterwegs, ihr seid aktiv. Also es hat einfach damit überhaupt nichts zu tun. Und diese Höhe, diese Luft, das macht schon richtig krass was mit einem. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Nee. Also, aber krass, dass ihr das aber doch so schnell mit so wenig Akklimatisation geschafft habt, auf diese Höhe zu kommen.
Ja, gern. Also ich weiß auch immer nicht, ob das jetzt clever war, ob man vielleicht mehr Tage in Quito erstmal hätte nur sein sollen, bevor man das macht oder so. Aber wir hatten uns auch so ein bisschen so die Devise gesteckt, so wir probieren das. Und sobald sich's für einen von uns nicht gut anfühlt, drehen wir um und gehen zurück zur Seilbahn. Also wir haben wirklich versucht, da nicht zu verkrampft irgendwie zu sein, dass man diesen Gipfel unbedingt erreichen muss. Ich glaube, sollte man beim Wandern ja generell nicht sein, sondern man sollte immer so auf den eigenen Körper hören.
Ja, aber zwischen Theorie und Praxis sind also
richtig,
zwei Welten.
Richtig.
Und also kommt immer darauf an, wie groß das Ego in dem Moment ist.
Ja, ja. Aber wir haben zumindest so versucht zu sagen, so lass mal das Ego hinten anstellen und lass mal gucken, wie es geht. Und am Ende haben wir es geschafft. Und das war super cool, weil wirklich, das war für mich jetzt so der höchste Berg, den ich bisher bestiegen hatte. Ich muss dann aber auch sagen, weiter, glaube ich, wäre auch nicht gegangen an dem Tag. Also dass diese 4,7, die wir dann gemacht hatten, oder diese knapp 4.700 Meter, die der Berg hoch war, das war für mich dann wirklich auch Maximum der Gefühle. Dann hat es auch gereicht gehabt. Aber was wir schon auch gesagt hatten, wenn es uns mal wieder nach Südamerika verschlagen sollte, ich glaube, Ecuador hat so viel zu bieten. Hm. Wir haben ja jetzt wirklich nur Quito reingeschnuppert, die Berge da mit einem Ausflug reingeschnuppert. Ich glaube, da kannst du wirklich eine eigene Reise an sich draus machen, um wirklich da wandern zu gehen. Ich glaube, der Dschungel muss auch einmalig sein.
Absolut, dass man du hast Teil des Amazonas, du hast Banos, du kannst da richtig gut raften, du hast diese riesengroßen Berge zum Wandern, also du hast Küste mit Guayaquil und so. Das ist schon auch ein sehr abwechslungsreiches Land. Ihr seid dann von dort aus in den Süden, wir haben ja ganz am Anfang mal darüber gesprochen, nach Patagonien. Ihr habt auf der argentinischen Seite habt ihr angefangen. Ich glaube, ihr habt euch den Perito Moreno Gletscher als erstes angeschaut. Wie seid ihr da runtergeflogen? Wo seid ihr hingeflogen?
Wir sind dann nach Buenos Aires und hatten da ein paar Tage verbracht und sind von Buenos Aires dann nach El Calafate geflogen, was dann ja schon sehr weit im Süden von Argentinien ist und ein guter Ausgangspunkt dann eben für Perito Moreno, aber auch wenn man von dort dann weiter nach Chile eben in die anderen Gegenden von Patagonien noch wollte, da war das dann so für uns der nächste Ausgangspunkt.
Was war euer Plan und was habt ihr dann tatsächlich gemacht?
Ja, was war unser Plan? So ausgereift war halt auch der da wieder nicht. Wir sind eben nach El Calafate und haben uns dann von dort so ein bisschen informiert, was so die besten Möglichkeiten sind, an den Perito Moreno, an den Gletscher zu kommen. Und was man natürlich machen kann, ist, dass man mit einem Bus dahin fährt und man dann im Endeffekt von so Aussichtsplattformen, auch so Wanderwegen, so kleinen Wanderwegchen, die es da gibt, einfach einen coolen Blick auf den Gletscher hat. Das ist so eine Möglichkeit, die man machen kann. Wir haben uns dann aber gedacht, wenn man so einen Gletscher vor sich hat, wäre es nicht irgendwie auch geil, auf dem mal wandern zu gehen und wirklich diesen Gletscher nicht nur zu sehen, sondern auch auf irgendeine Art und Weise zu spüren. Und das ist wieder was man, ich sage jetzt leider, aber wahrscheinlich ist es gut, dass das nicht geht, was man nicht so auf eigene Faust machen kann, sondern was man auch wieder nur geführt machen kann. Und wir haben dann im Endeffekt so eine Tagestour gebucht, wo man zu dem Perito Moreno Gletscher hingefahren ist und dann im Rahmen von einer geführten Wanderung dann wirklich auf den Gletscher gegangen ist. Da haben die einen dann ausgestattet mit, ja, also Gerödel ist ein zu kleines Wort dafür. Das sind im Endeffekt irgendwie Schneeschuhe wirklich mit so wirklich großen Spikes dran gewesen, wo man dann auf den Gletscher geht und dann, ich weiß nicht, ich glaube, es waren vielleicht 2 bis 3 Stunden, die wir dann wirklich auf dem Gletscher geführt gewandert sind. Und am Ende sind wir noch belohnt worden, so ein bisschen klischee-mäßig mit einem Whisky on the Rocks, wo dann so ein bisschen Gletschereis in den Whisky dann gegeben wurde. War ein cooles Erlebnis. Diesen Whisky, ganz ehrlich, den hätten sie weglassen können, aber als solches, dieses auf dem Eis zu laufen, ne, und wirklich so ein Gefühl zu bekommen, was Leute meinen, wenn sie so vom ewigen Eis sprechen, ne, das war wirklich faszinierend. So diese Gletscherspalten zu sehen und alles.
Also diese verschiedenen Blautöne, ne?
Ja, aber auch wirklich auch so, ja, wirklich mit den Spalten drin und alles, auch die Höhenunterschiede, die du auf dem Gletscher hast. Das ist wirklich der Wahnsinn, wirklich diese Eis- und Schneezunge, die sich da wirklich kilometerweit ins Land dann gezogen hat. Also das war wirklich was, wo ich dachte, ich war echt froh, dass wir uns so für so eine Tour auf dem Gletscher entschieden haben und die nicht nur aus der Ferne gesehen haben. Das hat es doch echt nochmal irgendwie besonderer gemacht.
Mhm. Ihr seid dann nach Chile, nach Puerto Natales, glaube ich, gefahren. Cooler Ort. Da so am Wasser. Und das ist der Ausgangspunkt für die chilenische Seite von Patagonien, für die Torres del Paine. Da habt ihr euch für den W-Track entschieden, den zu wandern. Und auch hier wieder eure Spontanität. Ihr habt keinen Plan gehabt. In dem Falle war es ein bisschen problematisch, keinen Plan zu haben. Erzähl uns mal bitte, was da passiert ist, wie ihr da vorgegangen seid und für was ihr euch am Ende entschieden habt. Ist ja alles gut gegangen.
Ja, es ist am Ende wirklich alles gut gegangen. Also bei Torres del Paine, muss ich sagen, da wollten wir, also an sich wollten wir einfach hinfahren, so gefühlt und das machen. Und dann hatte ich aber vor unserer Reise schon so ein bisschen was gelesen drüber. Die Campsites natürlich begrenzt im Volumen, super beliebt und alles Mögliche. Und ich konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass man Monate im Voraus sich schon irgendwie mit der Buchung beschäftigen musste. Das war so ein Gedanke, der war mir irgendwie, also ging irgendwie nicht in meinen Kopf hinein. Und dann habe ich an irgendeinem Novembernachmittag dann doch mal ein bisschen geguckt, wenn man da diesen W-Track im Torres del Paine wandern wollte, welche Camps sind da mit drinnen und so weiter. Und ich musste dann mit Schrecken feststellen, dass von den Campsites, die so klassischerweise auf dem W-Track liegen, diese ganz basic Art zu campen, wo du einfach nur einen fixen Ort hast, wo du dein Zelt ausbauen darfst, das war alles schon ausgebucht. Und ich dachte nur so, das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein, dass so die Möglichkeiten, dass ich einfach mein Zeltchen mitbringe und das da aufstelle in einem Camp, dass das ausgebucht ist. Und ich glaube, wir hatten in 4 oder 5 Camps geschlafen und in 2 Camps wäre es noch gegangen, in den anderen aber nicht mehr. Und das sei ja dann für uns okay, dann schleppen wir ein Zelt mit uns rum, das wir dann nur in der Hälfte der Nächte brauchen. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Und dann haben wir gesehen, dass so die einzige Option, die wir noch buchen konnten, wären fix installierte Zelte schon gewesen. Klingt natürlich ein bisschen mehr Komfort mit sich, weil das Zelt steht schon, wenn du da abends ankommst. Du musst das nicht mehr aufbauen. Du musst es auch nicht die 5 Tage lang mit dir rumtragen. Aber war kostenmäßig auch schon einfach ein bisschen teurer, als wenn du die Basic-Variante genommen hättest, wo du halt dein Zeltchen selber mitbringst. Uns ist dann am Ende nichts anderes übrig geblieben, außer die Variante zu buchen. Und wir hatten uns dann eben auch dafür entschieden, dann für die Nächte, die wir im Park waren, jede Nacht dann dieses schon aufgebaute Zelt zu buchen, weil wir dann eben nicht so Lust hatten, ein Zelt mit uns rumzutragen, das man dann nur in 2 von 5 Nächten dann wirklich braucht. Ja, also da muss ich sagen, mein Learning aus der Situation war wirklich, dass man das, wenn man die komplette Flexibilität hätte haben wollen, wahrscheinlich echt noch mal mindestens einen Monat früher hätte buchen müssen. Ne? Dass ich dann aber irgendwie auch verrückt gefunden hätte, im Oktober dann meine Wanderung für den Februar dann irgendwie schon komplett durchgeplant zu haben. Ich fand das, um ehrlich zu sein, auch schon verrückt, im November die Zelte für Februar zu buchen. Ne? Aber wahrscheinlich geht das in diesen großen Nationalparks, die ja dann so beliebt sind von Menschen aus der ganzen Welt, auch kaum anders. Also das war wirklich, das hat vorzeitige Planung erfordert und eigentlich hätte sie noch mal vorzeitiger sein müssen als das, was wir gemacht haben.
Ja, ihr habt aber dann halt eben diesen W-Track gemacht und wie war das? Was habt ihr für Erlebnisse gehabt?
Ich fand's wirklich, wirklich wahnsinnig cool. Also ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, dass ich eigentlich vor dieser Reise noch gar nicht so Erfahrung mit so mehrtägigen Wanderungen gemacht hatte. Also bin ich auf die Zugspitze hoch, wo wir eine Nacht auf der Knorrhütte geschlafen hatten, war so meine einzige Mehrtageserfahrung am Wandern gewesen. Und mit dem W war es dann auch so, das sind 5 Tage, die man eben geht. Und zum einen war so die Überlegung, Gott, das müssen wir an Gepäck mitnehmen, wie schwer dürfen die Rucksäcke sein, dass wir das schaffen. Wir waren ja dann noch größtenteils selbstversorgermäßig unterwegs und hatten uns in Puerto Natales dann noch ausgestattet mit so Gaskocher, Campinggeschirr und alles und hatten dann im Endeffekt einen Rucksack nur mit Equipment drin, mit Geschirr, mit Essen und so weiter und dann den anderen kleinen Rucksack mit so ein bisschen Wechselklamotten und Duschsachen, dass man halt irgendwie seine Sachen dabei hatte. Ich muss sagen, es ging erstaunlich gut, die 5 Tage mit dem Gepäck unterwegs zu sein. Aber man hat irgendwann schon echt auch so in Schultern, im Rücken und so weiter gemerkt. Und ich glaube, wenn jetzt für uns Torres del Paine oder Wandern in Patagonien das einzige Ziel der Reise gewesen wäre, wären wir auch mit viel clever gepackterem Equipment dahin gekommen und hätten wahrscheinlich auch mehr darauf geachtet, dass man mit leichterem Gepäck unterwegs ist und so weiter. Für uns, nachdem es dann eine Station von einer relativ langen Reise war, mussten wir halt nehmen, was wir hatten, was jetzt nicht immer so das Leichteste vom leichtesten Equipment irgendwie war, aber durchaus in Ordnung. Also war alles machbar. Und was ich so faszinierend an Torres del Paine fand, war, man ist ja auf einer begrenzten Fläche unterwegs und trotzdem hat sich gefühlt stündlich die Landschaft so krass verändert. So man läuft am Anfang relativ lange auf einen Gletscher zu, hört den dann aus der Ferne immer wieder kalben, sieht dann, wenn wirklich wieder Eisbrocken ins Meer stürzen. Das ist so ein cooles Geräusch und auch wirklich, wenn man das so mit beobachten kann, dann hast du irgendwie richtig, richtig lange Hängebrücken, wo man dann nochmal einen ganz anderen Blick auf den Gletscher und das Ganze drumherum bekommt. In manchen Gegenden war es super windig, wo du irgendwie froh warst, um Handschuhe, Stirnband, die Daunenjacke, in die man sich einmummeln konnte. Einen halben Tag später ist es auf einmal sommerlich warm und du wechselst dann irgendwie auf deine kurze Wanderhose und man packt die Sonnencreme aus, dass man sich nicht verbrennt. Dann hast du diese gigantisch blauen Bergseen in so faszinierenden Blautönen. Also ich fand es wirklich landschaftlich ganz, ganz einmalig. Und ich bin für mich auch noch nie an einem Ort gewesen, wo sich in so kurzer Zeit die Landschaft so wahnsinnig stark verändert. Und ich glaube, also jeder muss das natürlich auf seine eigene Art bereisen, aber ich glaube, dass man diese Einzigartigkeit von der Natur auch wirklich nur erlebt, wenn man sich dafür entscheidet, mehrere Tage da in dem Park zu verbringen. Ich glaube, wenn man nur so einen Tagesausflug von Puerto Natales oder so in den Park macht, dann begreifst du das gar nicht, was man eigentlich vor sich hat, sondern das bedarf wirklich mehrere Tage, um irgendwie auch nur ansatzweise ein Gespür zu bekommen, wo man da eigentlich ist.
Naja, dass man einfach so ein bisschen tiefer halt eintaucht, ne? Also ich muss sagen, mich hat damals dieser ganze Park auch total fasziniert, einfach so wunderschön. Und ich glaube, ihr habt dann zum Schluss, am Ende des W-Tracks, hast du ja dann die Torres. Da seid ihr ja dann zum Sonnenaufgang hingelaufen und ich erinnere mich noch, als ich damals zu den Torres gelaufen bin, da bin ich durch einen Schneesturm gelaufen, weil das war halt irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit das war, irgendwie Oktober oder so. Und das Wetter kann ja so schnell dort kippen. Es sind ja jetzt gerade, erst vor ein paar Wochen sind ja 5 Wanderer dort gestorben bei so einem überraschenden Wintereinbruch. Und da war das bei uns auch so. Es hat auf einmal aus dem Nichts geschneit. Du hast deine Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Und dann sind wir da irgendwo oben angekommen, alles leicht verschneit und es hat aufgehört zu schneien. Und es war bam, mega. Wie war das bei euch?
Also wir hatten vom Wetter her ziemliches Glück, muss ich sagen. Kein Schnee, kein Nichts. größtenteils sonnig, aber an manchen Tagen extrem windig und wirklich so ein Wind, wo man teilweise auch das Gefühl hatte, so wow, ich komme gefühlt nicht vom Fleck. Dann am nächsten Tag aber wieder komplett das Gegenteil und wirklich schon fast sommerliche Temperaturen. Aber ja, wirklich definitiv ein Highlight, wenn nicht das Highlight im Park, war dann wirklich so dieser letzte Morgen, als wir dann zu den Los Torres hochgelaufen sind. Mitten in der Nacht ging es los. Man ist so mit beiden Stirnlampen aus dem Zeltchen dann geklettert und hat sich dann da immer auf dem Weg zum letzten Anstieg gemacht. Und das ist alleine schon echt cool, weil es ist stockdunkel. Und dann siehst du so aus der Ferne, das ist so diese kleine Karawane an Wanderern, wo du überall diese Stirnlampen dann leuchten siehst. Und da dieses Ankommen, den Sonnenaufgang an dem Bergsee mit den Torres im Hintergrund. Und du weißt dann halt auch, du hast es jetzt geschafft. Du bist so am Ziel deiner Wanderung angekommen. Du hast diesen ja schon irgendwie magischen Moment, da den Sonnenaufgang über diesen sehr, sehr markanten Bergen. Das war ein wunderschönes Gefühl. Wirklich ganz, ganz toll. Es war, muss man auch sagen, es war zapfig kalt. Also wir waren wirklich dick eingepackt mit Daunenjacken, Handschuhe, Stirnband und so weiter. Und gerade so bis dann die Sonne aufgegangen ist, hat man auch versucht, sich echt so ein Fleckchen zu suchen, wo man irgendwie ein bisschen windgeschützt war. So ein bisschen irgendwie sich, dass man sich an so einen Stein oder so hat setzen können. Aber dann wirklich, sobald die Sonne da war, ist es ja viel wärmer geworden. Und es war wirklich einfach wunderschön.
Ja, das glaube ich. Wie froh warst du dann aber allerdings, als dieser Track dann vorbei war?
Boah, also ich muss schon sagen, danach 5 Tage wandern, 5 Tage im Park mit Basic-Versorgung, Dose Ravioli und keine Ahnung, was ich mir so kulinarische Meisterleistungen zum Mittag gekocht hatten und so weiter. Ich war dann schon noch ganz happy, wieder in der Zivilisation zu sein. Also so 100 Grad aus aus der Zivilisation bist du ja nicht. Du hast ja die Camps und wenn man wollte, könnte man dann da auch mal in so einem Restaurant was essen oder so. Aber ja, es war schon dieses geil, ich kann jetzt mal wieder in einem Bett schlafen. Ich schlafe nicht auf dem Zeltboden irgendwie auf einer dünnen Isomatte, sondern ich habe ein Bett. Ich habe eine ausgiebige, lange Dusche in meinem eigenen Bad. Ja, ich glaube, wir sind dann an dem Abend auch wirklich lecker und ausgiebig Abendessen gegangen, weil wir dachten, das haben wir uns jetzt auch verdient nach den 5 Tagen Wandern. Das war cool. Wir haben dann aber auch so ein bisschen überlegt, so sind wir jetzt was traurig, dass die Wanderung vorbei ist und hätten wir uns nicht vielleicht für den O-Track, wo man dann ja noch mal ein paar Tage länger wandert, so hätten wir uns nicht vielleicht auch für den entscheiden sollen. Und ich muss sagen, ich bin bis heute zwiegespalten. Also ich glaube, mir hätte auch das O Spaß gemacht, wenn man einfach noch mal 4-5 Tage mehr dran gehangen hätte. Für uns in dem Moment, wo wir ja doch auch mehrere Wanderungen in der Zeit hatten, hat es dann aber mit dem W war es dann auch ausreichend für uns. Also die 5 Tage waren wunderschön, ich würde keinen davon missen wollen, aber ich glaube, die hatten dann auch gereicht für uns.
Ja, ihr habt ja, wir haben ja jetzt über 2 Monate gesprochen, wir haben ja natürlich ein paar Sachen dazwischen ausgelassen, ne, bei den Buenos Aires und so weiter. Aber ihr habt ja alles wirklich relativ, ihr habt eure Daten klar gehabt, euren Hinflug und Rückflug. Ihr wusstet, wann ihr wieder zurück sein müsstet, weil Sabbatical und Resturlaub, irgendwann muss man ja wieder arbeiten.
Ja.
Und das war natürlich begrenzt. Und ihr habt relativ viel erlebt, aber ihr habt euch wirklich überall viel Zeit gelassen. Also ich glaube wirklich, dass jemand mit krasserer Planung vielleicht viel mehr gemacht hätte. Ne? Man kann ja wirklich ein paar Tage hier, ein paar Tage dort und so weiter. Meine Frage, worauf ich hinaus möchte, ist, was muss man so grob dafür einplanen für diese 60 Tage, geldtechnisch?
Schwierige Frage. Also ich muss gestehen, bei uns war es ein bisschen dadurch, dass wir sehr spontan unterwegs waren, hatten wir auch Inlandflüge sehr spontan gebucht, was im Nachhinein blöd war, weil die natürlich, wenn du sie so 3-4 Tage vor Abflug buchst, sind sie viel teurer, als wenn du sie im Vorfeld halt gebucht hättest. Dementsprechend haben so diese ganzen Flüge haben für uns als Kostenpunkt relativ zu Buche geschlagen. Es wäre bedeutend günstiger gegangen, wenn man das so ein bisschen weiter im Vorfeld gemacht hätte. Was man dann auch sagen muss, so Sachen wie Galapagos ist ein Preisfaktor. Wenn man da jetzt nicht 2 Tage tauchen gegangen wäre oder sowas, dann spart man sich natürlich auch ein bisschen Geld, aber erlebt halt auch nicht das Gleiche. Also wir haben als Paar auf die 2 Monate gesehen, haben wir, glaube ich, schon sogar ein bisschen über 10.000 Euro, was das gekostet hat.
Ist ja also 5.000 pro Monat, 2.500 Euro pro Person pro Monat ist echt voll okay. Also ist das Leben in Deutschland teurer?
Ja. Also kann man in solche und so eine Richtung dann eben spinnen. Aber wir haben halt schon auch.
Und ich meine, ihr habt alles spontan gemacht, ne? Du hast ja gerade gesagt, diese ganzen Flüge und so weiter waren ja deutlich teurer, als wenn man es vorher geplant hätte. Das heißt, es geht eigentlich sogar noch viel günstiger. Es geht natürlich aber auch auf der anderen Seite auch viel, viel teurer.
Also teurer immer. Ich glaube, wenn man sich jetzt zum Beispiel gerade auf den Galapagos, gell, wenn man sich dafür ein schönes Hotel entschieden hätte, wenn man jetzt nur essen gegangen wäre und solche Sachen, also da sind nach oben immer keine Grenzen gesetzt. Wir haben für uns so, ich glaube, versucht, so ein bisschen so Mittelweg zu finden, dass man.
Ihr habt allerdings aber auch, muss man dazu sagen, ihr habt viel selbst gekocht, ne?
Ja.
Ihr seid selten, also jetzt gerade so nach dem W-Track wart ihr essen oder so, aber das war halt eben schon die Ausnahme, wenn ich das richtig rausgelesen habe.
Ja, wir haben immer versucht, so eine Mischung irgendwie zu machen. Das ist jetzt gerade wirklich beim Wandern irgendwie das. Für uns hat es auch irgendwie dazugehört, wenn du dann da in der Küche stehst mit deinem Gaskocher und dann irgendwie dein Equipment aufbaust. Das ist auch witzig, wenn du da mit den Leuten ins Gespräch kommst. Das hat für uns irgendwie, das hatte keinen Nachteil irgendwie, sondern hat für uns irgendwie zu dieser Experience da auch mit dazugehört. Aber klar, es gibt auch Leute, die sich da, es gibt ja dann auch zum Beispiel da in dem Torres del Paine, man hat ja auch so fixe Häuser auch, so kleine Hotels, wo man sich auch einbuchen könnte, wo man dann abends da im Restaurant essen geht, kann man auch alles machen, ne? Aber da bist du halt dann wirklich bei einem ganz anderen Kostenpunkt da unterwegs. Und wenn man vielleicht sagt, man ist einfach nur 2-3 Wochen da im Urlaub und man macht das dann, ja, definitiv valide. Für uns mit der langen Reise war das jetzt keine Option, weil man ja doch so sein Budget als solches auch ein bisschen managen wollte.
Ja, klar, ja, absolut, absolut. Ich meine, ein kurzer Urlaub ist oft öfters teurer als eine lange Reise, weil man ja auch ganz andere Kosten hat, ne? Und alles halt anders aufteilt. Und wie ist das so für euch als Paar gewesen? Also ich meine, ohne zu wissen, was für eine Beziehung ihr führt, aber viele Paare führen ja eine Feierabend- und Wochenendbeziehung, sehen sich tagsüber nicht, weil sie halt in verschiedenen Arbeitsstellen gefangen sind und sitzen dann auf einmal 2 Monate 24/7 aufeinander. Wie ist das so für euch gewesen?
Ja, also muss ich gestehen, hatte ich auch Respekt davor, wie das wohl so werden würde, weil, wie du schon sagst, gell, klassische Feierabendbeziehung, so jeder hat so seinen Alltag, jeder hat seine Freundeskreise, seine Hobbys und irgendwie am Tag schafft man es dann halt auch zumindest ein paar Stündchen, sich irgendwie gemeinsam auch zu sehen. Aber hatten wir auch noch nie, dass wir so viel Zeit zu zweit, Tag ein, Tag aus miteinander verbracht haben. Ich muss gestehen, es hat wirklich erstaunlich gut geklappt. Also ich glaube, dass das Gute ist, dass wir ähnliche Interessen haben, wenn es ums Reisen geht. Also wir können uns für sehr ähnliche Sachen begeistern. Dementsprechend gab es nie so große Diskussionspunkte drum, wollen wir das machen oder wollen wir was anderes machen, sondern wir waren uns immer relativ schnell einig, was wir gerne machen möchten. Und für uns hat sich irgendwie beim Reisen auch rauskristallisiert, dass wir so eine kleine Aufgabenverteilung haben. So, ich liebe das nicht, durch Reiseblogs dann durchzulesen und irgendwie mich einzufuchsen, wie man dann vor Ort irgendwie eine gute Zeit verbringt, auch wo man übernachten möchte und so weiter. Da könnte ich Stunden mit verbringen. Thomas ist da eher so ein bisschen der praktisch Orientiertere. So seine Aufgabe ist dann immer die Logistik vor Ort und irgendwelche Busverbindungen, Flüge und so weiter rauszusuchen. Also so hatten wir dann, ja, würde ich sagen, eine ganz faire Arbeitsteilung, mit der dann jeder auch rein war. Was man schon sagen muss, vielleicht machen das auch manche anders, aber wir haben in ein bisschen über 60 Tagen, die wir unterwegs sind, eigentlich alles zu zweit gemacht. Wir hatten jetzt nicht irgendwie Tage, wo ich vielleicht einen halben Tag was ganz was anderes gemacht hätte, wo ihr keine Lust drauf gehabt hätte, sondern wir waren wirklich ja von früh bis spät so zusammen. Aber es war auch echt schön. Also wir haben wirklich viele, viele tolle Erlebnisse für uns so irgendwie als Paar auch wirklich gesammelt. Und ja, ich weiß nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich schon fast zu kitschig, aber ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal geclasht hätte in den 2 Monaten. Also es war doch alles sehr harmonisch.
Ja, das ist schön. Und hast du so während dieser Reise das Gefühl gehabt, so dafür habe ich es jetzt gemacht, dafür habe ich mir jetzt die Zeit genommen, deshalb habe ich ein Sabbatical gemacht oder geplant? Und was kannst du den Leuten mitgeben, die zuhören und überlegen, ein Sabbatical zu machen, sich aber vielleicht nicht trauen, bei der Arbeit nachzufragen, ob das überhaupt geht, weil die Firma gibt es eigentlich nicht und so weiter und so fort. Also ja, hast du da ein paar Worte?
Ja, also für mich ist es wirklich Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich fand es so eine für mich persönlich krass bereichernde Erfahrung, wirklich aus diesem Alltagstrott einfach mal für 2 Monate rauszutreten und einfach mal wirklich so auf das zu hören, auf was ich Lust habe, wie ich einen Tag gestalten möchte. Man ist ja in seinem Alltag wirklich so in seinen Routinen drin, die man hat irgendwie fordernde Jobs und so weiter. So, der Tag ist so geplant und ich fand das so schön, wirklich einfach mal nur auf mich zu hören oder in dem Fall auf uns beide, was uns Spaß macht, auf was wir Lust haben, wirklich tagelang einfach nur in der Natur unterwegs zu sein, super viel zu Fuß einfach zu erleben, Zeit zu haben, nicht durchhetzen zu müssen. Alleine dieses vom Kopf her wirklich einfach abschalten und mal wieder so ein Gespür zu bekommen, was möchte ich heute eigentlich? Auf was habe ich Bock und auf was habe ich auch keine Lust? Das hat so gut getan, einfach ja mal wirklich kurz auf die Bremse zu drücken. Ne? Und ich finde, für mich war es das auch, ja, wirklich Science, Tierbeobachtungen, Tiererlebnisse, wie wir sie auf den Galapagos hatten oder wirklich einfach ein paar Tage mitten im Dschungel, wo du in der Nacht nichts anderes hörst, außer irgendwelche Tiere, die vielleicht irgendwie unterwegs sind oder so. Das war für mich alles so bereichernd und hat irgendwie so gut getan, einfach als ein Ausgleich zu einem klassischen Bürojob, den ja so viele von uns haben. Und das war für mich wirklich, ich würde es wirklich jederzeit wieder machen. Ich fand auch dieses in der Arbeit anfragen, also wir sind ja im Dezember los und ich hatte, ich glaube im Juni mal das erste Gespräch da bei mir in der Arbeit dazu geführt und man muss dazu sagen, ich bin in einem großen Konzern, das heißt, da gibt es auch fixe Regelungen, wie solche Sabbaticals ablaufen können und so weiter. Das war jetzt nicht kein neuer Prozess, den ich da irgendwie erfinden musste oder so, aber ich bin wirklich auf super viel Verständnis von meinen Führungskräften auch gestoßen. Also meine Direktorin hatte dann selber auch gesagt, dass die auch vor ein paar Jahren ein Sabbatical gemacht hatte und was das für eine tolle Erfahrung für sie auch war. Und da dachte ich auch so, Gott sei Dank habe ich gefragt, weil ich bin wirklich eigentlich nur auf positive Resonanz gestoßen und ich musste auch nicht rechtfertigen, warum ich das jetzt machen möchte, sondern es war dann eher so ein, okay, du möchtest das machen, cool, wir unterstützen dich. Wir erwarten aber von dir, dass du im Endeffekt eine Übergabe irgendwie vorbereitest, dass du dokumentierst, was in deinem Bereich jetzt irgendwie gerade so am Laufen ist und dass du für dich mal irgendwie durchdenkst, wer dann von den Kollegen auch aus dem erweiterten Kreis irgendwie Aufgaben übernehmen kann in der Zeit, wo du nicht da bist. Und wenn die allesamt d'accord damit sind, dass wir das so machen, dann steht von unserer Seite dir nichts im Wege. Und wirklich diese Gespräche waren im Nachhinein so viel einfacher und so positiver, als ich es mir im Vorfeld irgendwie vorgestellt hätte. Deswegen war für mich wirklich so dieses, wenn man nicht fragt, dann kann man nur verlieren. Und wirklich dieses Fragen, ne? Und sich dann aber auch im Vorfeld schon überlegt haben, wie man es denn gut angehen könnte, das kostet nichts. Und ich glaube, jeder, der den Traum hat, sollte zumindest das Gespräch suchen, mit der Überlegung selber auch, wie man das denn gut auch an seine Führungskräfte pitchen könnte, dass die jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass so die Katastrophe ausbricht, wenn man nicht da ist. Und ein Learning für mich war auch, als ich nach den 2 Monaten wiederkam, ich glaube, man fühlt sich ja manchmal auch ein bisschen zu wichtig irgendwie in seinem Arbeitsalltag und denkt jetzt auch so, oh Gott, wenn ich jetzt nicht da bin, wer weiß, was dann passiert und so weiter. So, Spoiler, die Firma lief noch nach den 2 Monaten, auch wenn ich nicht da war. So. Und das war auch ein gutes Learning, dass man, wenn man seine Sachen vernünftig vorbereitet, jeder Konzern funktioniert noch, auch wenn man selber mal ein paar Wochen nicht da ist, sodass da bricht nichts zusammen. Das,
naja, man arbeitet
nicht
am offenen Herzen.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Also das ist so das, was ich mir immer sage. Immer wenn, ja. Kann ja mal passieren, dass es irgendwie nicht läuft oder sonst irgendwas oder man sich halt wichtiger nimmt, als man ist. Und ich sage mir immer so, ich arbeite nicht am offenen Herzen. Es gibt für alles eine Lösung. Einfach ganz entspannt an die Sache rangehen. Und wie man sieht, kann man dann 2 grandiose Monate in Südamerika haben. Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Anderthalb Stunden haben wir fast gesprochen.
Wahnsinn.
Also richtig, richtig lang. Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen und man hätte vielleicht auch noch länger sprechen können. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und dass du ja deine Geschichten als aktive Zuhörerin des Podcasts heute mal mitgebracht hast und ja, das geteilt hast.
Ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und auch ja, dein Interesse an dem, was wir so erlebt haben. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke. Bis dann. Alles Gute für euch. Ciao.
Tschüss.